Vater im Himmel, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, dann erwarten wir, dass es lebendig wird, dass du sprichst zu unseren Herzen, dass du uns berührst, veränderst und dass du einfach das, was dir auf dem Herzen ist, was dein Werk ist, in uns tust, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ja, ich habe eine Frage mitgebracht, die in der Bibel vorkommt tatsächlich und nicht nur auf Diedeltassen vorkommt, nämlich die Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich weiß nicht, was Sie damit verbinden. Mir fiel in der Vorbereitung ein, was Adam wohl antwortet, wenn seine Frau ihn das fragt. Wen denn sonst? Oder dass der schwäbische Mann seiner Frau vielleicht antwortet, das habe ich dir bei unserer Hochzeit bereits gesagt, ich sage Bescheid, wenn es sich ändert. Aber wie antworten wir auf diese Frage? Und zwar nicht nur dann, wenn es uns vielleicht mitten in einem Lobpreislied, so wie wir das gerade auch gesungen haben, besonders leicht fällt und wir die Nähe Gottes ganz besonders spüren. Wie antworten wir auf so eine Frage, wenn wir einsam sind? Wenn wir uns vielleicht sogar Gott verlassen fühlen? Wenn es Dinge gibt, die uns mit Selbstzweifeln versorgen oder auch vielleicht in Frage stellen, ob das Ganze, was wir so erleben, überhaupt Sinn macht. Heute wird es um die substanzielle Verbindung zu Gott gehen und die Abhängigkeit, in der wir leben sollen und dürfen. Wir haben das gerade eben schon gehört in dem Bild von dem Weinstock, eins von diesen zentralen Bildern, über die Jesus gesprochen hat und gelehrt hat, die eine überraschende Intensität der Verbindung zum Ausdruck bringen. Wir sind mit Christus verbunden und er will uns versorgen aus sich heraus. Und das ist sogar eine Sache, die vielleicht in unserer Gesellschaft relativ schwierig ist, wenn man sagt, es geht gar nicht darum, als Christ in erster Linie selbstständig zu sein und losgelöst vom Herrn alles in einer großen, Selbstständigkeit zu leben, sondern in einer großen Verbindung mit ihm zu bleiben. Für mich ist das auch von meiner Person her gar keine so tolle, im ersten Moment so tolle Nachricht zu sagen, wir sollen abhängig sein. Eigentlich bemühe ich mich ja in vielen Lebensbereichen darum, unabhängig zu sein. Ja, ich möchte ja gar nicht finanziell abhängig sein von irgendwas. Das möchte ich ja ganz im Gegenteil sein. Auch meine Töchter möchte ich zu einer großen Selbstständigkeit in ihrem Leben erziehen. Ich will ja gar nicht, dass sie von uns abhängig sind. Ich mag das auch gar nicht so sehr, emotional von irgendwas abhängig zu sein. So meine Persönlichkeitsstruktur würde vielleicht eher sagen, ich möchte distanziert sein und möchte gerne zu einer Unabhängigkeit kommen von einzelnen Personen. Damit ich nachher keinen Ärger kriege und ihr darüber berichtet, ich bin natürlich gerne verheiratet und liebe meine Frau und habe das auch sehr gewählt und wir mögen uns auch. Das ist ja gar kein Problem. Eine Form von gegenseitiger Abhängigkeit, die natürlich ich bejahe, die aber auf der anderen Seite natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt, dass nicht alles ganz nicht unbedingt ein Selbstläufer ist. Nun sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie geht ihr damit um? Woran denkt ihr, wenn ihr an so einen Satz habt? Ist das leicht oder ist das schwer? Seid ihr gerne abhängig oder wählt ihr gerne eine Unabhängigkeit? Wir sollen uns gar nicht von Jesus lösen, sondern er möchte sogar das, was wirklich Bestand hat, durch uns bewirken, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Ja, ich will heute in meiner Predigt mit euch so Etappen aus dem Leben des Petrus anschauen. Petrus ist einer der Nachfolger der Jünger Jesu und ist nachher sogar einer der Hauptleiter der neutestamentlichen Gemeinde. Und er bekommt von Jesus eine sehr große Verheißung mitgegeben. Die Verheißung steht in Matthäus 16, Vers 18 und dort heißt es, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Eine starke Zusage, die dieser Mann bekommt. Und wir werden uns heute zwei Schlüsselbegegnungen von Petrus anschauen, nämlich auf der einen Seite seine Berufungsgeschichte am See Genezareth und dann noch einmal eine Situation, wo er diese Frage, hast du mich lieb, von Jesus in einer großen Klarheit gestellt bekommt, die sich am Ende des irdischen Lebens Jesu, also oder der Auferstehung, nach der Auferstehung sogar bereits befindet, wo eine ganz große Schlüsselrolle für Petrus für diesen Dienst ist. Ich lese zunächst aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11 ist es, glaube ich. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter heraus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie das Boot an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ich vermute mal ganz stark, dass ihr diese Geschichte nicht zum ersten Mal hört. Eine von den Geschichten meiner Sonntagsschulzeit, die dort rauf und runter erzählt werden. Aber was ist hier passiert? Ich will das gerne nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Der Rabbi Jesus zog durch die Gegend und war tatsächlich auch am See Genezareth unterwegs und so hielt er dort an dem Uferbereich eine seiner Lehreinheiten. Und es waren so viele Menschen anwesend, dass es irgendwie sinnvoll war zu sagen, lasst mich mal hier so ein bisschen Abstand zu den Leuten kriegen, dann bin ich besser verständlich, besser sehbar. Das Wasser trägt ja Schall sehr gut und er lässt sich rausrudern von einem Mann, der dort zufällig in der Nähe war und der tatsächlich eine sehr frustrierende Nacht hinter sich hatte. Er hatte nämlich überhaupt nichts gefangen. Und nichts gefangen bedeutet für so einen Fischer immer, dass er nicht die notwendige Versorgung hat, die er tatsächlich braucht. Also frustriert und im weitesten Sinne unterversorgt. Bis hierher würde ich sagen, nicht ungewöhnlich. Und so machte man das als Rabbi halt, dass man sich darum kümmerte, dass die Leute das ein bisschen besser verfolgen konnten. Übrigens war es üblich, nicht so wie hier in dieser Situation, dass der Pastor oder der Lehrende steht und alle anderen sitzen. Im Nahen Osten war das genau umgekehrt. Ja, da setzte sich der Rabbi zum Zeichen dafür, dass er jetzt anfängt zu reden und alle anderen standen und waren ganz wach und dabei. Keine Aufforderung, das jetzt zu machen. Also, jedenfalls, es gibt eine spezielle Botschaft für diesen Mann, Petrus, der dort eingebunden wurde von Jesus, nämlich fahr nochmal raus und geh nochmal fischen und geh nicht in den Uferbereich, so wie es üblich ist, sondern geh jetzt tagsüber raus auf den See und wirf dort deine Fische aus. Und selbstverständlich weiß Petrus als erfahrener Fischer, dass das eigentlich vollkommen sinnfrei ist, das jetzt so zu machen. Und er lässt sich da auch nicht, lässt sich nicht verbergen. Er formuliert das auch so ähnlich und macht sich dann nach einem großen Aber trotzdem auf den See, um dort seinen Fischfang zu betreiben. Er hat einen großen Fang, kommt zurück und erstmal möchte ich gerne den Augenmerk darauf richten, zu sagen, diese Reaktion, die der Petrus dort an den Tag legt. Geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, die kommt an dieser Stelle relativ aus heiterem Himmel, würde ich sagen. Warum kommt er nicht zurück und sagt sowas wie, woher wusstest du das oder du hattest wohl doch recht, hast du da irgendwelche besonderen Sachen, sondern er kommt zurück und wechselt auf die Beziehungsebene zu Jesus, nämlich kniet sich hin, betet ihn an und bemerkt, dass er selber offensichtlich nicht so sehr in Beziehung treten kann. Ich bin ein sündiger Mensch. Er nimmt wahr, dass es eine Hinderung, eine Sache gibt, die zwischen ihm und Jesus steht. Anbetung hat immer was damit zu tun, dass ich erkenne, wer Gott ist. Ob wir das mit Liedern, die live am Klavier gespielt werden oder auf der Videoleinwand machen, das ist in dem Sinne egal. Deshalb gibt es auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne auf die Knie gehen oder ich möchte mich erheben, weil es immer was damit zu tun hat, dass wir erkennen, dass wir hier mit der Göttlichkeit, mit Gott selber in Kontakt kommen. Und zwar ist das nicht ein kognitiver oder rationaler Vorgang, sondern es hat immer was auf der Beziehungsebene zu tun, eine Verbindung auf der Beziehungsebene. Übrigens, selbst wenn ich das so sage, hat das immer auch eine praktische Komponente. Der Frust, die Sorgen und die Dinge, die uns bewegen, nehmen wir ja mit. Und auch für Petrus war das so, dass er eine Antwort erstmal von Jesus auf dieser ganz praktischen Ebene bekommt. Er bekommt nämlich Fische. Petrus wertet und empfindet, dass er nicht würdig ist. Und das ist ein krasser Wandel in dem Selbstbewusstsein. Denn durch diesen Fischzug merkt er das erst. Es ist ja so, dass wir nicht wissen, über was Jesus da vorher gepredigt hat. Wir wissen ja nicht, was der Inhalt seiner Lehrinhalte ist. Und offensichtlich war das so, dass es in der damaligen Zeit auch, oder wenn das wichtig wäre, hätten wir es mitbekommen. Tatsache ist jedenfalls, Petrus ist nicht in erster Linie angesprochen durch die Lehre, die dort ist. Diese Anbetungssituation, dass er sich auf die Füße wirft und letztlich sagt, ich bin ein sündiger Mensch, entsteht erst nach dem Fischzug, nicht unmittelbar nach der Lehre Jesu. Er wusste es besser, Petrus. Er weiß besser Bescheid über den Fischzug als Jesus Christus selber und ist erst nach seinem Aber rausgefahren. Als er zurückkommt, weiß er allerdings, hier ist jemand, der meine Anbetung verdient, an dessen Adresse das richtig ist, und wusste, dass hier eine besondere Tat passiert ist, ein Wunder, dass er so viele Fische bekommen hat. Nach dieser Selbsterkenntnis, nachdem die beiden auf die Beziehungsebene gewechselt sind, beruft Jesus ihn dann als Jünger und fordert ihn heraus, ihm nachzufolgen. Und dann beginnt die Reise von den beiden, wo er dann im Laufe der Zeit auch solche Lehreinheiten mitbekommen hat, wie der Weinstock und die Rebe. Ich glaube, dass in Bezug auf unsere Abhängigkeit, die ich am Anfang thematisiert habe, etwas passiert ist, was sehr entscheidend ist für Petrus und auch für die Verbindung, die er mit Jesus hat. Nämlich auf der einen Seite weiß Petrus, dass er jemanden ganz Besonderes vor sich hat. Dass es nicht irgendwer ist, der sich mit Fischfang gut auskennt, da geht man nicht in die Anbetungssituation rein, sondern er weiß, hier ist jemand, der anbetungswürdig ist, und ich gehe davon aus, dass es für ihn, vielleicht konnte er es noch nicht so sagen, aber es riecht schon so nach dem Messias, nach dem Auserwählten, nach dem Besonderen. Und er ist sich bewusst darüber, dass er selber hier in einer Situation ist, wo er etwas bekommt, was er ganz tief braucht. Er ist hier Empfangender und weiß, dass er mit diesem Jesus Christus unterwegs sein will und sich von ihm versorgen lassen will. Und ich glaube, dass der Fischzug erstmal so ein sichtbarer Teil davon ist, dass er aber schon ahnt, es wird viel tiefer gehen für mich. Und ich bin jetzt hier nicht in einem Abo zu guten Schifffanggründen oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Deshalb ist auch die Frage oder diese Aussagen, die er hat, eine Frage auf einer viel tieferen Ebene, nämlich auf der Beziehungsebene. Ist es möglich, dass ich in deiner Nähe sein kann? Können wir in Verbindung sein? Ist das möglich, dass wir beide, Jesus Christus, du als großer Rabbi und ich als sündiger Mensch, eine Beziehung leben? Diese Szene, auf die wir da so schauen können, die findet, wie bereits gesagt, ganz am Anfang des Wirkens Jesu statt. Einer der ersten Jünger, die er beruft, und so ist das dann auch in den Evangelien überschrieben, dass es die ersten Berufungen sind, und da kommt eine ganze Gruppe direkt mit Jesus in die weitere Zeit hinein, in die so einige zwei, drei Jahre sein werden. So, nun springen wir ans Ende, also nach diesen zwei oder drei Jahren, und das war eine Situation, wo Jesus bereits auf viele Jahre irdischen Wirkens zurückgeschaut hat, wo er schon viel Prägung bei seinen Jüngern hinterlassen hat, und es deutet so ein bisschen, wir können das nicht so ganz genau sehen, aber ich vermute sehr stark, dass das sich ganz in der Nähe dieser ersten Szene auch wieder abspiegelt. Ja, wir sehen, dass das so auch am See Genezareth ist, und offensichtlich ist das wieder eine Zeit, wo Petrus und seine Freunde fischen gehen, und es hätte eine gewisse Logik, dass sie sagen, wir gehen auch an den Ort, wo unser Boot liegt oder lag, und wir fangen auch dort, wo wir uns auskennen. Es war nicht alles gut, auf das Petrus und seine Freunde hier in dieser Situation zurückschauen. Ja, ich glaube, uns geht das auch so, wenn wir mit Gott eine ganze Zeit unterwegs sind, dann ist nicht alles rosarot angestrichen, auf das wir zurückschauen. Und so war die Situation hier mit Petrus auch. Er musste mit ansehen, wie Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Den Rabbi, zu dem er aufgeschaut hat, den er anbetet hat, wo er von erwartet hat, dass das der Messias ist, den hat man unschuldig an ein Kreuz genagelt. Und natürlich kommt in so einer Situation für die Jünger die Frage auf, macht das alles, was wir geglaubt haben, eigentlich überhaupt Sinn? Und Petrus und einige andere waren sogar in so einer Weise frustriert, dass sie zu der Überzeugung gekommen sind, es ist gut, wir gehen wieder an den Schritt zurück, wo wir hergekommen sind, wir gehen wieder fischen. Die sind nämlich, die haben die Zelte abgebrochen, die Verbindung zu den anderen, und sind wieder fischen gegangen. Aber für Petrus war das Ganze eine Situation, die noch viel spezieller war. Denn für ihn war diese Situation verbunden mit dem Bewusstsein einer tiefen, persönlichen Enttäuschung eines Versagens. Er war einer von denen, die so große Treueschwüre ausgesprochen haben. Mir geht das manchmal so, wenn ich so uns zuhöre, wenn wir Lieder singen, da denke ich auch, das sind eine Fülle von großen Treueschwüren, die wir da sagen, wo wir aber immer wieder auch wissen, auch wenn wir das Sonntagmorgen so singen, manchmal entdecken wir selber bei uns, dass wir es am Montag auch nicht so richtig einhalten. Ja? Dass wir sagen, Jesus, ich vertraue dir in allem, was mein Leben betrifft, und am Montag machen wir uns Sorgen um so alltägliche Sachen, dass wir uns gar nicht mehr erinnern können, was am letzten Sonntag gewesen ist. Petrus hat an einer Stelle gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, ich werde dich niemals verleugnen. Aber wie sah seine Realität danach aus? Als Jesus ihm dann sogar sagt, Petrus, das wird passieren. Und ich sage dir sogar genau die Situation, das mit dem Hahn war das. Wenn der kräht, dann wirst du mich dreimal verleugnet haben. Er kriegt sogar eine Ansage von Jesus darüber, wie das passiert wird und in welcher Tragweite er sein eigenes Versprechen bricht. Und genau das erlebt er dann in der Situation der Verurteilung, dass ihn irgendjemand, der daherläuft, anspricht. Es war noch nicht mal jemand Wichtiges am Kohlenfeuer. Nicht vor Gericht, sondern beiläufiges Gespräch im Halbdunkeln. Gehörst du nicht auch mit dazu? Nein, gehöre ich nicht. Und er wird nochmal gefragt. Und beim letzten Mal, da stößt er sogar so eine Verwünschung aus. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Was für ein Gegensatz zu dem, was er da auf Knien am Strand von sich gegeben hat. Da war nichts zu sehen von dem Menschen, sondern da war klar, hier ist jemand, der anbetungswürdig ist, hier ist Gott da, der Messias ist da, der Verheißene und nicht irgendein Mensch, den ich nicht kenne. Und wir lesen dann einige Verse später, dass Petrus in bitterer Verzweiflung war, in tiefem persönlichen Schmerz und in einer Selbsterkenntnis wiederum, was er mit Jesus dort gemacht hat. Wenn ich das eben zu unseren Lobpreisliedern gesagt habe, dann will ich ganz deutlich sagen, wisst ihr, solche Momente der Selbstzweifel, der Selbsterkenntnis, der Verzweiflung, die kenne ich ja in gleicher Weise, wie ihr die auch kennt. Dass wir das wahrnehmen, dass es eine Diskrepanz gibt von dem, was wir mit viel Inbrunst singen und dem, was wir selber an Gedanken in unserem eigenen Leben haben. Und ich glaube, dass es solche ähnlichen Erkenntnisse vielleicht auch gibt bei uns, dass wir sagen, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dass wir das wieder und wieder wahrnehmen und so wissen. Wenn ich ohne die Verbindung zu meinem Herrn aktiv werden will, dann scheitere ich. Und insbesondere dann, wenn es um solche herausfordernden Situationen geht, wie wir sie hier von Petrus übermittelt bekommen. So, und mit diesem Versagen im Hinterkopf ist Petrus jetzt wieder auf dem See unterwegs und fischt. Und fischt ohne irgendwelche Erfolge, ohne irgendeinen dieser Fische zu finden. Und ich springe in Johannes 21 in das Kapitel dort und lese die Verse 4 bis 13. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf, ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fisch hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger zu Jesus, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fisch briet. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Der Auferstandene kommt seine Jünger besuchen. Und wenn dieses Wunder nicht schon krass genug wäre, hat er nichts Besseres zu tun, als für seine Jungs Frühstück zu machen. Offensichtlich gibt es an diesem Morgen keinen wichtigeren Auftrag für ihn, als dass er Frühstück macht. Ich weiß nicht, wer sich das von euch so ausdenken würde, zu sagen, der Auferstandene ist auf der Erde unterwegs und er macht für eine kleine Gruppe von Männern Frühstück. Das ist unser Herr, das ist Jesus. Er kümmert sich und versorgt sie mit dem, was sie ganz körperlich brauchen nach einer anstrengenden Nacht. Petrus hatte Hunger und kann sich nicht selbst ernähren. Er braucht Fisch und Brot und er bekommt sie von Jesus. Es ist erstaunlich, würde ich sagen, wie häufig Jesus im übertragenen Sinne Frühstück macht für uns. Ich komme ja manchmal mit all dem Täglichen, um was ich Jesus bitte, ganz komisch vor. Dass ich denke, hat Gott denn eigentlich nichts Besseres zu tun, als sich um die Wünsche von mir oder auch wenn ich meinen Töchtern beim Beten zuhöre, um das zu kümmern, was die da so beten. So eine Stelle ist eine von denen, wo ich sagen würde, nee, das ist erstaunlich, wie konkret und wie interessiert unser Gott ist an dem, was uns selber so bewegt. Und das muss ich gar nicht beurteilen, was andere Leute da so haben. Petrus, er hat ein Loch in seiner Seele. Etwas, was ihn tief bewegt und was geprägt ist von Versagen, von Enttäuschung, von Hoffnungslosigkeit, von Selbstzweifeln. Und wieder hat Jesus für diesen Mann eine Sonderlektion. Ich lese Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwidert er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Es sind drei Fragen. Ich glaube, es sind nicht zufällig drei Fragen. Es sind drei Fragen, weil auch dreimal ein Verleugnen da war. Aber es sind nicht drei Fragen, wo wir vielleicht drauf kommen würden, wenn wir irgendwie methodisch rangehen würden, würden wir sagen: Komm, Petrus, ich würde das gerne mal nochmal auswerten, kleine Feedbackrunde zu der Situation damals, als ich verurteilt wurde. Lass uns nochmal drüber sprechen. Tut es dir denn inzwischen leid, dass du mich verleugnet hast? Oder willst du vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger überzeugt von dir sein? Ja? Was du nicht alles leistest? Oder ich wollte gerne nochmal eine Parallele zu dem Weinstockbild ziehen. Wie beurteilst du das denn jetzt so nach deinen Erfahrungen? All das kommt nicht. Es mag sein, dass solche Fragen sinnvoll sind in anderen Zusammenhängen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Kopf von Petrus schon lange hin und her bewegt worden sind. Aber keine dieser Fragen stellt Jesus. Er stellt nur Fragen, die sich auf der Beziehungsebene zu ihm und Petrus bewegen. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Diese drei Fragen stellt er. Es geht Jesus um die Herzensverbindung zu Petrus. Es geht um tiefe Gemeinschaft, um Abhängigkeit, um Versorgung. Mit Fisch genauso, wie es Jesus um dieses Loch in der Seele von Petrus geht, was so himmelschreit ist. Ich glaube, dass diese Begegnung ganz viel nicht nur in Bezug auf Petrus deutlich macht, sondern in Bezug auf das Wesen Jesu. Die Frage ist, was hat das Ganze dann mit uns zu tun? Ich glaube, dass Jesus sich nicht geändert hat, dass es nach wie vor sein großer Herzenswunsch ist, mit uns in Verbindung zu leben und dass diese Abhängigkeit zu ihm tatsächlich eine substanzielle Verbindung ist, eine Abhängigkeit, weil er uns Dinge gibt, die wir uns nicht selber erarbeiten und nehmen können. Und er versorgt uns mit dem, was wir zum Leben tatsächlich brauchen. Und das mag mal wirklich ein Frühstück sein. Aber er versorgt uns auch mit Zuspruch, mit Frieden, der tatsächlich das stillt, was unsere Seele im Tiefen braucht. Und das ist nochmal kostbarer vielleicht undurchdringbarer als das, was so Frühstück mit sich bringt. Seine Frage ist so schlicht: Liebst du mich? Auf so eine Frage weichen wir manchmal aus, denken an andere Sachen, weil es so viel Fragen in unserem Kopf gibt. Ja? Weil es Enttäuschung gibt, vielleicht auch mal Streit gibt, ja? Wo so eine Frage, liebst du mich, nicht einfach nur mit einem Ja beantwortet wird, sondern vielleicht mit einem Blick oder mit einem Gefühl, was dem entgegenspricht. Was ist mit meinem Versagen? Was ist mit meiner Untreue? Was ist mit meinem Wunsch, sich doch lieber um mich selber zu kümmern? Was ist vielleicht sogar mit meiner Arroganz, es besser zu wissen als Jesus und nicht einfach nur schlicht auf die Frage antworten zu können, hast du mich lieb? 1000 Fragen, die für mich wichtig sind, die in meinem Kopf rumspringen, vielleicht auch in euren Köpfen. Aber Jesus hat tatsächlich nur eine Frage, die er 3-mal variiert. Es ist die Frage, hast du mich lieb? Und die Antwort auf diese Frage, die bedeutet immer eine vielfältige Antwort. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage, die am Anfang unseres Glaubens mal so schwäbisch auftaucht und wir sagen Bescheid, wenn es sich ändert, sondern ich glaube, es ist eine Frage, die wir immer wieder, vielleicht sogar jeden Tag, beantworten können und dürfen und sollen und wo Jesus uns nicht anguckt und sagt, das nervt mich jetzt so langsam, dass du so eine Frage beantwortest, sondern ich glaube, dass für unsere Seele immer wieder diese Frage stellt, weil sie uns tatsächlich sehr substanziell an ihn bindet und unsere Seele zur Ruhe bringt. Ja, ich lade ein, dass ihr diese Frage für euch mit einer Antwort verseht und auch mit einer Antwort verseht, die all das, was ihr erlebt habt in der letzten Woche oder in den letzten Jahren oder an was ihr denkt, beinhaltet. Weil ich glaube, dass Jesus diese Frage Petrus genau in seine Lebenssituation hineinstellt und eben nicht an einem Gottesdienst, sondern an einem ganz normalen, frustrierenden Morgen, wo Petrus einfach so ist, wie er ist, ungewaschen, ungefrühstückt. Geht man davon aus, dass der Mundgeruch hatte. Ja, so war er unterwegs an dem Morgen. Hast du mich lieb? Amen.